Sie hören SBS German.
Die letzte Woche der Australian Open nähert sich dem Ende, Christian, und es gibt wieder viel zu besprechen. Außerdem Top-3-Spieler Alexander Zverev sind alle anderen Deutschen in den Hauptkategorien ausgeschieden, leider. Wobei bei den Junioren Australian Open, die ja diese Woche stattfinden, ist ja noch der 18-jährige Jamie McKenzie im Rennen, der morgen um den Einzug ins Halbfinale spielt. Und der ist ja tatsächlich auf dieser Seite der Welt geboren, nämlich in Neuseeland.
Das stimmt, genau. Der ist in Neuseeland geboren. Merkt man an dem Nachnamen, McKenzie natürlich, aber spielt für Deutschland, kommt aus der Nähe von Düsseldorf, gerade 18 geworden, also kurz vor Australian Open volljährig geworden und steht im Viertelfinale, das erste Mal im Viertelfinale des Junioren Grand Slams und ja, mal gucken, vielleicht gute Chance auf den Titel, spielt jetzt gegen Japaner, der ist in der Weltrangliste vor ihm. Zum letzten Mal ein Juniorensieger bei den Australian Open aus deutscher Sicht gab es vor 12 Jahren, da hat Alexander Zverev die Juniorenkonkurrenz gewonnen.
Wow. Ja, und wir hatten ja auch zu Beginn der Australian Open über diesen deutschen Newcomer Justin Engels gesprochen. Und ja, der ist ja genauso alt wie McKenzie, also auch 18. Aber der spielt ja wiederum in der Hauptkategorie der Herren.
Ja, also Justin Engels ist natürlich von der Entwicklung viel, viel weiter als Jamie McKenzie. Der steht schon in den Top 200 und hatte natürlich dann die Chance, dann auch bei den Profis mitzuspielen. Bei Jamie McKenzie ist es der Fall, dass er in der Weltrangliste bei den Profis noch sehr, sehr weit hinten steht. Er hat sich jetzt dazu entschieden, die Juniorenkarriere voll auszukosten, sage ich mal. Die darfst du bis 18 spielen. Und dann gibt es eben andere Spieler, die vielleicht ein Tick talentierter sind, die dann mit 16 sagen, okay, ich habe jetzt genug von den Junioren, ich versuche mal sofort den Weg zu den Profis einzuschlagen. Und das ist bei Justin Engel der Fall gewesen und hat sich bislang auch ausgezahlt.
Ich verstehe. Eine weitere Kategorie, die diese Woche spielt und die vielleicht weniger Medienaufmerksamkeit erhält, ist ja das Rollstuhltennis, also die sogenannten Wheelchair Australian Open. Und du, Christian, du spielst ja selbst Tennis und hast mal für euer Tennismagazin in Hamburg ein Experiment gestartet und Rollstuhltennis ausprobiert. Wie war das?
Ja, das war eine der schönsten Geschichten, die ich, glaube ich, machen durfte für unser Magazin. Es ist jetzt ein paar Jahre her, 4 Jahre. Und ich durfte dann in Niedersachsen beim Bundesstützpunkt mal mich in den Rollstuhl setzen und spielen und mal auszutesten, wie das ist. Und ich war am Anfang komplett überfordert, wie man diesen Rollstuhl navigiert und dann noch gleichzeitig Bälle schlagen. Also das war schon eine Erfahrung. Vor allem der Aufschlag ist natürlich dann sehr, sehr komisch, weil man springt ja dann normalerweise beim Aufschlag. Auf jeden Fall, ja, Hut ab vor den Spielerinnen und Spielern, die im Rollstuhl sitzen und solche Leistungen bringen. Der kleine, aber feine Unterschied zum Tennis, also zum regulären Tennis, dass der Ball zweimal aufkommen darf im Rollstuhltennis.
Kommen wir jetzt mal zurück zur Hauptkategorie der Herreneinzel und blicken wir mal auf die verbliebenen Spieler, die es ins Halbfinale geschafft haben. Es sind tatsächlich, wer hätte das gedacht, die Top 4 Spieler der Welt. Nummer 1 Spanier Carlos Alcaraz, Nummer 2 Italiener Jannik Sinner, wie eben schon erwähnt, Nummer 3 der Deutsche Alexander Zverev und Nummer 4 der Welt die Tennislegende aus Serbien Novak Djokovic. Heute haben die Herren aber erstmal noch einen Tag Pause, bevor es dann morgen um den Einzug ins Finale geht. Aber bis dahin können sie ihre Freizeit hier in Melbourne ein bisschen genießen, oder?
Ja, für Novak Djokovic ist es immer so ein, der hat immer so ein spezielles Ritual vor dem Turnier. Der umarmt nämlich immer den gleichen Baum vor dem Turnier. Der ist ja sehr esoterisch angehaucht. Und aber bei den Spielern, umso länger das Turnier geht, umso mehr sind sie dann im Tunnel und umso mehr sind dann die Rituale im Fokus. Das heißt, man geht häufig ins gleiche Restaurant, sitzt mit seinem Team zusammen und die meisten kennen Melbourne wahrscheinlich auch schon in- und auswendig. Von daher liegt der Fokus dann voll auf dem Tennis.
Verstehe. Alcaraz meinte ja nach seinem Sieg gegen den Australier Alex de Minaur, der übrigens auch in Spanien, also in Alicante, aufgewachsen ist, was ich interessant finde. Aber auf jeden Fall meinte Alcaraz nach seinem Sieg am Dienstag, er geht vielleicht noch diese Tage golfen.
Apropos Golf, das macht Zverev auch. Der nutzt seine freie Zeit, um Golf zu spielen. Das ist ja bei vielen Tennisspielern so, dass die neben dem Tennis passionierte Golfspieler sind. Nadal ist da so ein Beispiel. Und ich glaube, der beste Golfer unter den Tennisspielern ist Casper Ruud.
Und Zverev, von dem weiß man ja, dass er anscheinend gerne mal mit seinem Bruder Mischa Zverev, auch ein ehemaliger Top-Tennisspieler, ins Casino hier in Melbourne geht. Ich meine, die machen hier auch ein ganz schönes Vermögen, vor allem mit jeder weiteren Runde, in die sie kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also da lohnt sich auch mal der Gang ins Spielcasino und mal ein bisschen riskanter vielleicht zu zocken.
Um welche Beträge handelt es sich denn eigentlich im Konkreten?
Also das Gesamtpreisgeld mit allen Kongressen ist, glaube ich, über 100 Millionen australische Dollar zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers. Und der Sieger bekommt etwas mehr als 3 Millionen, glaube ich, 3 Millionen australische Dollar. Also das sind schon sehr, sehr hohe Beträge, um die Profis spielen. Aber letztendlich geht es denen natürlich um den großen Pokal. Also Geld spielt bei den vier genannten in ihrem Leben eigentlich gar keine Rolle mehr. Die haben schon so viel Geld ja angesammelt, vor allem Novak Djokovic mit weit mehr als 100 Millionen US-Dollar. Und von daher spielen die natürlich nicht ums Geld, sondern um den großen Pokal, um den Norman Brooks Challenge Cup. So heißt nämlich der Pokal für den Herrensieger.
Ja, bei wem Geld vielleicht schon eine Rolle spielt, ist ja die Australierin Madison Inglis, die letzte Woche Laura Siegemund im Dameneinzel ja praktisch aus dem Turnier gekickt hat. Und die ja daraufhin automatisch dank eines Walkovers in die vierte Runde gekommen ist, weil die Japanerin Naomi Osaka ja zurückgetreten ist. Und dann wurde Inglis diese Woche von Iga Swiatek, Nummer 2 der Welt, aber natürlich ja niedergeschmettert, würde ich fast sagen. Trotzdem kann sie sich, finde ich, nicht beschweren, denn sie hat einfach mal so 480.000 Dollar gewonnen.
Ja, das ist gerade für so eine Spielerin wie Madison Inglis natürlich Gold wert. Also so ein hoher Betrag, das erleichtert dann die gesamte Saisonplanung, wenn du vielleicht auch einen Trainer bezahlen musst, Physios, Fitnesstrainer und mittlerweile gibt es ja so viel Stuff um die Spieler und das macht es viel, viel einfacher, die Saison zu planen und vielleicht auch mal ja riskanter die Saison anzugehen und nicht von Turnier zu Turnier schauen. Sie hat jetzt auch ordentliche Punkte gesammelt und das ist wie bei Eva Lüss letztes Jahr, die dann auch relativ überraschend dann ins Achtelfinale gekommen ist, dann in die Top 100 eingezogen ist und auf einmal ihre Karriere dann einen neuen Dreh bekommen hat. Und da hilft so ein großer Betrag über 400.000 australische Dollar auf jeden Fall sehr, sehr viel für Madison Inglis.
Ja, und du hast es eben schon angesprochen und ich finde das auch wichtig zu betonen, dass der Beruf Tennisspieler ja auch ein ganz schön teurer Beruf ist, denn die Spieler müssen ja zum großen Teil ihre Kosten selbst tragen, vor allem wenn sie jetzt nicht so wie Jannik Sinner solche großen Sponsoren haben. Ja, also da geht es ja um Trainerkosten, Physiokosten, Reisekosten.
Hotelkosten und Pipapo, da gibt es so viel. Also gerade für Spieler, so ab 200 geht es dann teilweise ums Überleben, sage ich mal. So ist eine Plus-Minus-Rechnung. Und man muss immer dazu sagen, Tennisspieler sind selbstständige Unternehmer. Das sind eben keine Angestellten wie Fußballprofis oder Basketballprofis, die einen sicheren Verdienst haben. Und bei Tennisspielern besteht immer die Gefahr, die nächste Verletzung kann das Karriere ausbedeuten. Von daher ist es immer, immer schwer für Tennisspieler dann auch zu kalkulieren und zu planen. Und ja, die Preisgelder sind trotzdem sehr, sehr hoch. Die Topstars verdienen viel, aber man darf nicht vergessen, da gibt es auch untere Spieler in den unteren Kategorien, die dann manchmal dafür verantwortlich sind, dass die Topstars dann auch glänzen. Und die müssen natürlich, finde ich, auch anständig bezahlt werden. Trotzdem ist es manchmal auch Jammern auf einem hohen Niveau. Also Tennisspielerinnen verdienen sehr, sehr gut im Vergleich zu anderen Sportarten, vielleicht wie Leichtathletik oder Schwimmen, sage ich jetzt mal.
Okay, also Tennisspieler zu sein klingt vielleicht für einige nach einem Traumberuf, aber dahinter steckt natürlich ganz schön viel Arbeit und Geld. Danke, Christian, für diesen Einblick in die Tenniswelt.
Gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.